Listen.
Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, dass das, was ist es unbedingt das, was du haben möchtest? Weil am Ende des Tages musst du natürlich überlegen, du willst, wenn du trainierst, willst du eine gewisse Mind-Muscle-Connection? Auf alle Fälle. Aber warum willst du sie, um halt einen möglichst großen stimulativen Reiz zu setzen? Also die Aktivierung soll relativ groß sein, so groß wie möglich. Ja? Aber den Faktor, den du dabei wahrscheinlich dezimierst, ist die mechanische Spannung an sich. Dadurch, dass du halt mehr Zeit durch die Bewegung gehst, musst du die mechanische Spannung mindern, ne? Also das Gewicht mindern, als wenn du halt ein anderes Tempo fahren würdest. Das typische Tempo, ne? Sagen wir mal 1-0-3-0 oder so. Und die mechanische Spannung ist halt auch zu einem sehr, sehr großen Grad dafür zuständig, wie stark du halt Muskelfasern aktivierst und ob du auch die großen motorischen Einheiten aktivierst. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Die Naturopathie-Episode findet hier einen neuen Anfang. Ja, ich bin immer noch der Host der Sendung, Arne Otte. Und auf der anderen Seite Nils Polte. Heute, was gab es zum Frühstück, Nils? Das Wichtigste zuerst, das wird die Leute am meisten interessieren.
Echt? Oh Gott. Ey, das ist keine gute Antwort heute.
Nein.
Es gab nämlich nur eine Banane, weil mir Pünktlichkeit ja sehr wichtig ist. Und deswegen habe ich halt ein bisschen schneller gemacht. Habe eine Banane gegessen, habe einen Kaffee getrunken und dann hatten wir ja jetzt um 10 Uhr Termin.
Wo wir beide pünktlich waren.
Aber wir kommen ja. Warst du pünktlich?
Auf die Minute.
Okay. Ja, gut, sonst hätte ich auch wieder mein Handy rausgeholt und hätte schon mal eine Story gemacht.
Podcast mit Arne, ist wieder keiner da.
aber nachher kommen wir auf die Ernährungsroutinen. Ich glaube, dann gibt es eine spannendere Antwort von mir. Was hast du heute gefrühstückt? Du hast Omelette gefrühstückt?
Natürlich, wie immer. Wie immer, ja.
Also, warte, 3 volle Eier, dann noch 2 Eiweiß, glaube ich.
4.
4?
Ja.
Machst du dir nicht Sorgen, dass der hohe Eiweißkonsum deine Nieren kaputt macht?
Man kann Ängste ausblenden halt, ne? Das kann ich mittlerweile ganz gut als Bodybuilder.
Okay. Und das war's?
Nee. Also prinzipiell ist das so mein Standardfrühstück. Aber was du natürlich wichtigerweise vergessen hast auf dem Omelette, ist der Käse da drauf. Der Scheiblettenkäse, ich weiß nicht. Halt so Formkäse. So Ekelkäse eigentlich. So. Das ist kein Käse, sondern so eine Käsequetsche.
Okay.
Weißt du, das ist so Käse, der in so Plastik.
Ich kenne den.
So, zum Aufreißen. Ich nenne mal Scheiblettenkäse hier oder so.
Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Ja, genau.
Du kennst du auch diesen Sandwich-Käse, der auch in so einer quadratischen Packung ist?
Ja, klar. Das ist ja auch so.
Pass auf, jetzt kommt eine meiner peinlichsten Stories. Als ich noch ganz klein war und sprachlich noch nicht so versiert war, und ich bin halt auch nicht bilingual aufgewachsen, habe ich immer gedacht, der heißt Sandwich-Käse. Und ich habe das nie verstanden. Ich dachte mir immer so, Sandwichkäse? Warum? Das war mindblowing, als ich wusste, dass es Sandwichkäse heißt.
Aber dein komplettes Leben hast du dann nochmal so retrospektiv anders gesehen halt, ne? Weil das auf einmal verstanden hast.
Kennst du so Momente, wo du dir da so denkst, boah, so wie bei Hanuta, Haselnusstafel. Dafür ist es ja das Kürzel.
Guck mal, jetzt wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Wow, Alter. Wahnsinn. Hanuta. Was Unglaubliche. Es hat sich jetzt schon, der Tag ist jetzt schon ein guter Tag. Was ich da jetzt. Eieiei. Da kann ich dann was war denn da mein typischer Fehler? Das war nicht mal Englisch, sondern ich weiß gar nicht, wo das war. Hatte meine Mutter immer so ein Buch im Buchregal. Das war halt über Südengland. Frag mich nicht warum. Ja? Und ich habe immer dieses Buch gesehen und dachte: Südengland. Ohne Scheiß. Okay. Weißt du, wenn dein Gehirn einfach jedes Mal nicht funktioniert, weil es einmal falsch ist, Südenland. Was ist das? Man kommt ja aber auch als Kind auch nicht auf die Idee, sich das Buch mal zu schnappen oder so zu gucken halt, ne? Weil das ist ja auch nichts Falsches gewesen, sondern es war einfach Südenland, das Buch.
Ich hatte auch mal einen in meiner ehemaligen Schulklasse, der hat statt Beamte Beamte gelesen. Da kann ich mich bis heute dran erinnern. Das sind auch so Sachen.
Okay, naja. Bevor wir gleich serious werden, dann muss ich halt noch die beste Geschichte, wo ich letzte Woche richtig gelacht habe. Wie heißt die Sendung? Die Tagesshow oder die Wochenshow? Ist das die Wochenshow mit, also so eine Satire-Sendung?
Ja, ja, klar, die kenne ich. Ja, ja.
Finde ich immer sehr.
Aber wie heißt die denn?
Ich glaube, die Wochenshow heißt das, oder? Oder die Tagesshow?
Nee, die heißt nicht so. Die heißt anders.
Mit Oliver Welke.
Ohne Scheiß. Sie, ne? Ich habe da gerade vor der Podcast-Aufnahme, als ich meinen Kaffee getrunken habe, habe ich da ein 5-minütiges Video von gesehen, wo die auf einem SPD-Parteitag die Politiker verarscht haben. Ich habe das gerade geguckt. Ohne Witz.
5 Minuten. Weiß den Namen nicht mehr. Ja, also. Mit Oliver Welke, das ist auf jeden Fall, kann ich mal so wiedergeben, ist genau mein Humor, ja, es ist genau mein Humor, finde ich sehr, sehr geil. Und die hatten letzte Woche, haben sie rausgefunden, dass irgendein kleiner
Landkreis, die Heute-Show.
Die Heute-Show, genau, dass irgend so ein kleiner Landkreis für die Impfung eine App gemacht hat oder so ein Web-Login auf der Website, wo sich dann natürlich auch die 80- und 90-Jährigen natürlich auch für ihre Impfung anmelden. Macht total Sinn, ja. Und dann musst du ja auswählen, dein Geschlecht auswählen, ja. Und dann haben sie halt so einen Reiter, da kam dann männlich, weiblich, ja, und als drittes Taucher. Und jetzt kommt's, dachte ich so, was soll das, ne? Also klar, gut, auch hat man sich auch gut angeguckt, ne? Hat ja jeder kontrolliert, ob das auch sinnig ist. Und dann hat man halt überlegt, okay, woher kommt das? Und sie haben es einfach aus dem Englischen so ein Formular genommen, ne? Also männlich, weiblich und dann gibt's halt noch diverse. Von diverse.
Oh nein.
Das ist so geil. Taucher. Ey, was für Menschen dürfen da denn bitte arbeiten? Ey, und wer kontrolliert das bitte nicht? Das ist so hart. Taucher. Ja, also Gender-Wahnsinn mal hin oder her, aber Taucher schlägt alles. Das war, ich konnte nicht mehr.
Das so. Ist geil.
Und dann können wir uns mal überlegen, wann wir hier mal durchgeimpft haben, wenn sowas schon nicht mal klappt. Also,
das habe ich never. Ja schon vor 4 Wochen gesagt.
Nee. Ja, also in dem Sinne kann ich ja gleich mal loslegen mit so Sport und Bodybuilding. Just vor dieser Episode habe ich mir neues Equipment bestellt. Ja? Ich habe mir endlich eine verstellbare Hantelbank bestellt. Weil sie auch angeblich, ja, und ich will da niemanden jetzt auffordern, dort jetzt auch zu kaufen. Ich habe ja meine andere Bank, ist hier auch von Gorilla Sports, diese Möchtegern-Hantelbank, wo man aber auch Dips dran machen kann, was ich sehr zu schätzen weiß. Habe ich jetzt direkt bei Gorilla Sports bestellt. Die Bank habe ich schon seit Wochen im Auge und da stand halt immer voraussichtliches Lieferdatum 13.02. Und ich habe halt immer mal reingeguckt, weil ich denke halt, ja, voraussichtlich heißt, wenn du jetzt bestellst und sie das angeblich am 13. kriegen, dann in 3 Monaten oder so. Und jetzt war sie halt direkt in 1 bis 2 Tagen lieferbar. Da habe ich gesagt, okay, dann bestelle ich die mal.
Wie viel kostet?
Ich habe erst eine direkt, glaube ich, war das direkt von Gorilla Sports, von der Marke, für 150 bestellt. Weil ich bin ja immer so ein Impulskäufer, ne? So, und ich dachte halt, ja, ist manchmal bei mir so. Vielleicht ist kein Impuls, sondern ich denke so lange drüber nach und es fühlt sich dann wie ein Impuls an. Aber ich habe es halt gesehen, es war so 5 Minuten, bevor ich hier bei Skype online gehen wollte und dachte so, ich gucke noch mal kurz, keine Ahnung. Und dann habe ich die bestellt für 150. Und die hatte ich halt mir schon immer angeguckt und meine Angst war halt immer, dass du bei der Bank den Langteil schräg stellen kannst, aber dann vielleicht simultan nicht den unteren Sitzteil, was halt super scheiße ist, ne? Wenn du jetzt, weil du nochmal rausrutscht. Und ich habe dann halt überlegt, habe ich mir dann angeguckt und da gibt es ja halt immer so Bilder, wo sie alle Stufen zeigen, wo du was wie hochstellen kannst, ne? So ein gestaffeltes Bild. Und dann habe ich halt gemerkt, es gibt kein Bild, wo das untere auch hochgestellt ist, während das obere hochgestellt wird. Und dann dachte ich so, nein, nachher kannst du das untere Teil nicht verstellen. Dachte ich so, ja, okay, wäre halt scheiße. Und dann habe ich halt bei ähnliche Produkte noch eine Bank gefunden, die nur 120 kostet, wo es ein Bild gibt, wo du das alles komplett perfekt verstellen kannst. die auch noch natürlich mehr Bewertung hatte und noch mal 30 Euro weniger kostet, habe ich die auch gleich bestellt und die andere storniert. Und das alles innerhalb von 5 Minuten.
Ja, so. Wann kommt die an?
Also laut Aussage der Website in 1 bis 2 Tagen Lieferzeit.
Krass.
Also vielleicht haben die gerade reinbekommen. Wundert mich halt, ne? Aber ich glaube, ja, Bänke suchen so viele Bänke. Die meisten suchen Hanteln wahrscheinlich, ne? Und Gewichte, würde ich mal sagen.
Also, ich weiß noch, im ersten Lockdown irgendwann hat Pascal mal ein Video gemacht, die billigste Bank bei Amazon. Hast du das Video auch gesehen?
Ja.
50 Euro, das Ding ist massiv as fuck und er benutzt die Bank immer noch. Und er hat sogar seine Eleiko-Bank, die irgendwie 300 Euro gekostet hat, verkauft, weil die nicht so gut ist wie die.
Ja, total wahnsinnig. Am Ende des Tages ist das eine Hantelbank halt, ne? Also, ich habe mir dann die Bewertung durchgelesen. Ja, ist halt stabil. 200 Kilo kannst du da drauflegen. Und gut ist halt, ne? Also, das reicht völlig aus. Und ich habe mir die halt jetzt gekauft, weil ich damit einfach jetzt nochmal viel mehr Möglichkeiten habe. Ne? Mit einer verstellbaren Bank kannst du halt mit Kurzhanteln viel mehr Rudervarianten machen ohne Ende. Auch am Seilzug jetzt deutlich mehr brustgestützt machen. Ich habe ja noch ein extra Tool bekommen, noch einen Griff bekommen, der noch nicht auf dem Markt ist, der auch extrem geil ist. Kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Ist halt noch nicht marktreif. Damit kann ich mit der Bank jetzt eigentlich auch eine Brustpresse simulieren. Am Seilzug. Okay. Das wird wild. Ist es eigentlich so, ich weiß ja nicht, ne? Ich bin ja schon so alt, ist das so Jugendkultur? Sagt jetzt jeder eigentlich, das ist wild? Ja, ne?
Ich habe das noch nie gesagt, ich habe das im Zoo häufiger gesagt, wenn ich wilde Tiere gesehen habe.
Das ist wild. Ja, aber ist Julia und mir gestern mal aufgefallen, dass bei Instagram jeder wild sagt. Das ist so das Wort des Jahres anscheinend, das ganze wild. Jetzt, guck mal, jetzt hat es mich auch gepackt. Das wird ganz wild. Die Brustpresse am Seilzug.
Meine Sprache bleibt konservativ.
Okay. Ja, ich will ab und zu, wenn man sich auch ein bisschen jung fühlen, ne, dann macht man das mal. Ja, also ich habe mir wieder was, für 120 Euro finde ich halt echt ein fairer Invest halt, ne, für eine Hantelbank. Die war wahrscheinlich mal, hat die wahrscheinlich 99 gekostet oder so, oder 79 oder könnte ich mir vorstellen. Aber doch, mal schauen. Ist auch geil, die Firma wieder, die heißt eSports, glaube ich, oder so. Warum heißt die eSports? Na, egal. Auf jeden Fall bin ich ganz froh und ich hoffe, die kommt auch tatsächlich dann zeitnah. Und dann wird das Trainingsregime nochmal umgestellt. Damit jetzt gestern ging der letzte Mesozyklus im Aufbau los, jetzt nochmal wirklich das Maximale rausgeholt werden kann in den nächsten 5 bis 6 Wochen. ist eigentlich lustig. Ich bin eigentlich in so einem Modus, wo ich so denke, okay, klar, hol jetzt nochmal alles raus. Am Ende des Tages bist du aber auch so, eigentlich könnte ich jetzt schon diäten so ein bisschen. So, weißt du, also jetzt noch aufbauen, das ist so eine Zwischenphase kurz davor. Das ist so, ich kann das gar nicht erklären. Das ist so, ja, klar, macht Sinn, nochmal wirklich was zu versuchen, rein drauf zu holen, aber ich kann, glaube ich, ewig wirklich nur noch irgendwie 400 Gramm schwerer werden oder so in 5 Wochen oder 6 Wochen. Ja. Ja, mal gucken, was sich da so realisieren lässt.
Ja. Ja, bei mir ist die Hemmschwelle fürs Diäten ja immer sehr hoch.
Die ist so hoch, dass du, wann hast du das letzte Mal eine Diät gemacht?
Anfang 2020 war ja ein Minicut geplant, da hatten wir auch schon die Podcast-Reihe, aber da hatte ich halt kein Equipment und das ging halt dann einfach nicht in dem Lockdown.
Ja.
Weil ich halt auch nicht den Stimulus für alle Muskelgruppen hätte setzen können, um mindestens die Muskulatur zu erhalten. Und dann reden wir von 2018.
Ah, das ist schon lange
her. Dieser Minicut nicht zählt. Natürlich. Also ich habe halt auch eine gewisse Planung jetzt für dieses Jahr. wo auch ein Minicut eine Rolle spielt. Also ich würde gerne, wenn die Gyms wieder offen haben, mein Gewicht so gern 90 Kilo pushen und dann halt mal einen längeren Cut machen. Also dann reden wir von 10, also von einem Gewichts, von einem absoluten Gewichtsverlust von 10 plus Kilo. Ja, einerseits, um mal zu sehen, wie sehe ich aus in Schlagweite von einem Wettkampfgewicht, was ich denke mal bei 68 bis 70 Kilo liegen könnte. Aber auch um einen Diät-Skill zu erlernen. Ja. Mhm. Ich habe also 2018 war ja meine letzte längere Diät, da war ich damals 82 Kilo schwer und bin auf so 69 runtergegangen. Und im Nachhinein war die Diät, also klar, wenn wir den absoluten Gewichtsverlust als einen Indikator sehen, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, dann war es natürlich gut. Aber wie die Diät geplant war, war es nicht gut. Deswegen wäre es mal wieder an der Zeit, diesen Skill, ja, wie sagt man das, aufzufrischen. Ja.
Ja.
Und halt aus vielerlei Gründen. Ja, aber ich habe diese grobe Planung, diese grobe Zeitplanung, aber ich bin kein Freund davon, dass du dich da ja, emotional abhängig von machst. Natürlich, also gerade im Bodybuilding sind Zeiträume meiner Meinung nach extrem wichtig und dass du sie auch absteckst, dass du weißt, wann du was zu tun hast, gerade wenn es in Richtung Prep geht. Aber trotzdem solltest du dich nicht davon abhängig machen. Es kann immer was passieren, genauso wie jetzt. Und dann machst du dich ja total fertig, wenn du ein Excel-Dokument hast, wo du 18 Monate wirklich minutiös geplant hast, wann du wie viel wiegst. Und dann kommt sowas. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass du die Blaupause nie einhalten wirst. Dafür ist das Leben halt viel zu komplex und die Einflussfaktoren halt viel zu groß und nicht kalkulierbar halt, ne? Und ja, also wenn selbst in der Off-Season-Planung wirst du da ja immer dich anpassen müssen. Und dann, wenn du das auf eine Prep, dann sogar noch eine Wettkampfvorbereitung skizzierst, dann wird eh irgendwas schiefgehen halt, ne? Also den Fehler, den die meisten machen, ist halt, dass du dir halt nicht die Puffer einrechnest halt wirklich, ne? Und das ist also, dass du nicht ein Wehwehchen hast, dass du nicht krank wirst, dass du keinen privaten Notfall hast, familiär oder irgendwas. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1% aus meiner Erfahrung. Aber viele denken, ja, okay, ich rechne das halt so durch und dann bin ich halt da. Das ist halt wieder die alte Frage, wo es dann darum geht. Einige preppen halt gerne für 40 bis 50 Wochen und andere sagen halt, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Lieber an Schlagweite sein und dann, keine Ahnung, 30 Wochen Diäten so. Ne? Ist ja immer eine Frage, wo du anfängst.
Ich finde, das ist aber auch extrem wichtig, wie man mit solchen Dingen umgeht, weil da geht es ja auch irgendwo darum, dass du bist ja schon verbissen, wenn du sehr ambitioniert bist. Aber ich denke, es gibt da, oder sagen wir sehr ehrgeizig, aber es gibt ja, ich denke, oder ich finde, es gibt verschiedene Arten von Ehrgeiz. Es gibt auch absolut dummen und blinden Ehrgeiz. Du gehst wirklich in jede Sache rein und willst immer alles rausquetschen. Und du hast halt nur begrenzte Ressourcen, was dein Sozialleben angeht. Du kannst ja nicht dein Sozialleben immer hinten anstellen. Das hat auch irgendwann Konsequenzen. Du kannst auch nicht, wenn jetzt Lockdown ist, kannst du ja auch nicht alles rausquetschen, was geht. So, es geht halt einfach nicht. Und wenn du, dann hast du irgendwann diesen Konflikt, dass ja deine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, obwohl du ja immer alles rausquetscht. Und ich glaube, dann wirst du scheitern. Ich glaube, es bedarf einen intelligenten Ehrgeiz. So, ich bin auch sehr ehrgeizig, aber ich habe jetzt nicht den gleichen Ehrgeiz wie im Gym, weil ich habe ja jetzt gar nicht diese Bedingungen, weißt du? Wenn ich im Gym alle meine Übungen habe oder alle Maschinen, dann kann ich auch in eine Hack-Squat gehen, null Rear, und dann mir sagen, es ist egal, dass ich danach 5 Minuten das Gefühl habe, dass ich kotze. Aber wenn ich jetzt mit diesem Ehrgeiz auch in die Garage gehe, dann kriege ich einfach nicht den gleichen Output, dann wird das auch irgendwann zu Konflikten in mir führen und dann, weißt du, was ich meine?
Absolut.
Oder wenn du vielleicht ein Anfänger bist und dann auch aus allen Situationen alles rausquetschen wirst, dann wirst du auch riesige Konflikte bekommen. Dann hast du vielleicht gewisse Übungen nicht drauf, was die Technik angeht. Dann machst du aber trotzdem Balls to the Balls. Ja, schön, du bekommst aber dann nichts raus. Oder du wohnst noch zu Hause bis 18, glaubst, dass du jetzt irgendwie bestimmen kannst, was deine Eltern alles einkaufen können für dich. Und dann hast du Konflikte in deinem sozialen Umfeld. Und das, ich habe das Gefühl, dass das oft ein sehr großes Problem ist von dem einen oder anderen Athleten. Also ich möchte mich da nicht rausnehmen. Aber dass manche Menschen einfach nicht, oder dass man einfach darüber nachdenken sollte, wann man wie ehrgeizig ist. Und weißt du, was ich meine?
Ja, das also, was du meinst, ich sehe das halt immer so ein bisschen als Skill in gewisser Weise. Das ist eine Fähigkeit, wie ich wann meinen Ehrgeiz dosiere und wann ich, als Analogie halt wie ein Auto, wann du halt wirklich Gas geben kannst, wann du halt wirklich auf der Autobahn bist, ja, und die Autobahn ist halt das Gym jetzt in der Analogie und aktuell sind wir halt auf dem Waldweg halt, ne, und dann willst du halt auch 150 fahren im ersten Gang und schotterst da halt über einen Waldweg halt so, ne, also das ist für mich so das Bild, was ich dann vor mir habe, wenn ich genau das sehe, Athleten sehe, die jetzt halt in ihrer, keine Ahnung, in ihrer Rumpelkammer jetzt, ja, keine Ahnung, halt völlig durchdrehen und dann irgendwie 200 Kilo irgendwas machen müssen. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist ein Skill und ich habe das letztens, glaube ich, auch bei Instagram, da wurde ich, glaube ich, gefragt, ob ich nicht auch so, was war denn der Begriff, nicht, ob ich narzisstische Züge habe, ich glaube nicht narzisstisch, aber halt, ob ich so extrem detailorientiert bin und schwer davon ablassen kann, es nicht zu tun halt, ne, so monkmäßig. Ne, dass du halt immer alles richtig optimal machen willst und es muss halt alles immer passen. So. Und da habe ich halt ganz klar gesagt, ich glaube, das ist etwas, was du, wenn du Bodybuilding als Sport kennenlernst, natürlich auch erstmal lernst. Ne? Also immer zu optimieren, zu verbessern, dann wirst du im Prozess weiterkommen, schneller vorankommen. Und wenn du aber irgendwann nicht merkst, dass das halt nicht unendlich weiterzuführen ist, weil auf der anderen Seite dein Leben halt auch noch stattfinden muss, genau, dann kommst du zu dieser Dissonanz. Und dann hast du halt irgendwann ein Problem. Und wenn du dann halt nicht lernst, dass Flexibilität in diesem Kontext halt ganz, ganz wichtig wird, ja, und dann diesen Skill von das, was ich als Motiv habe, ja, und an Ehrgeiz habe, zu dosieren und mit Flexibilität zu koppeln, ja, ich glaube, dann bist du auch als Athlet jemand, der sich da kürzer hält, als er sich halten müsste von seinem Fortschritt.
Ja. Das ist mega gut. Also, das habe ich gerade gesucht, Dissonanz, die du dann hast. Das war nämlich bei mir damals so. Ich habe das erste Trainingsjahr auf jeden Fall zu 100% clean gegessen. Ich habe ja auch jeden Mittag 250 Gramm trockenen Reis gegessen halt. Und abends dann halt nochmal trockenen Reis und Hähnchen. Also nur clean. Und dann habe ich, weil ich dachte, dass das sei so der Weg. Ich habe halt jetzt gerade damit angefangen. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Es hat ja auch funktioniert und das ist das Ding, es hat funktioniert und dann habe ich halt nach einer etwas längeren Zeit, habe ich halt von dieser 100-0 Ratio eine 70-30 Ratio gefahren und ich habe gemerkt, dass meine Form besser wird, weil ich halt auch weiter Progress gemacht habe und dann das war für mich halt schwierig zu realisieren. Ich denke mir so, hey, ich esse scheiße und ich werde besser und deswegen achte ich da auch jetzt immer drauf, dass ich reflektiert mit meinem Ehrgeiz umgehe, weil ich stelle mir das nicht schön vor, wenn ich zum Beispiel in den nächsten 5 Jahren mein soziales Umfeld cutte, ich vielleicht menschliche Bedürfnisse, die ich habe, zurückstelle, dann weiterhin meinen Progress mache, dann nach einer gewissen Zeit dann gewisse Dinge höher priorisiere und ich merke, ich bin ein genauso guter Bodybuilder. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das hat ja viel größere Konsequenzen, als wenn du nach einem Jahr merkst, ja gut, ich kann halt abends auch mal einen Döner-Teller essen statt Reis und Hähnchen. Ja, das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die dich nicht jetzt habe ich keinen Begriff dafür, ja, aber du weißt, so, was ich meine.
Das ist so das typische Paradox natürlich, ne, was jeder Bodybuilder natürlich auch durchlebt. Wie du es ja auch erzählt hast, du kommst da rein und denkst, es funktioniert so, du machst es so, weil du glaubst, es funktioniert nur so. machst den Fortschritt. Und wenn du dann irgendwann merkst, ist halt das Paradox da, dass du, je mehr du bei diesen 100% bleibst, je größer wird diese Dissonanz, ja. Und die, die dann halt versuchen, halt aus diesen 100% 110 zu machen, ja, die sich halt wirklich jedes Supplement kaufen, was auch nur irgendwie in der kleinsten Aussicht in irgendeiner Studie irgendeinen positiven Effekt hatte, und dann merken, dass sie, der Fortschritt halt trotzdem halt marginal ist halt, ne, aber immer, dann sind wir bei 110, ne, um jetzt mal einfach Schwachsinn zu reden, und bei 112%, und dieses Paradox, das wird dann halt immer größer. Und ein anderes Paradox ist halt dann, wie du es ja auch gesagt hast, du fängst halt an, flexibler zu sein, ja, die Sache entspannter zu sehen, und auf einmal ist der Fortschritt noch gleich oder sogar größer als zur Anfangszeit. Ja. Und das ist halt so ein Paradox, wo dann keiner drauf klarkommt, weil du natürlich auch im gleichen Moment dein Erfolg vom Anfang natürlich auch damit sozusagen in Retrospektive verschlechterst. Du hast so einen riesen Einsatz gehabt, so viel Pain und so viel Entbehrung, das will dein Ego natürlich nicht hören. Und das will das auch nicht zugeben erstmal und sagen, ah, aber okay, ja. Und irgendwann sagst du, ja, okay, ich weiß, alles klar. So, und das ist dieses Paradox, was halt viele haben halt, ne? Ist halt, also ich, das ist halt immer, finde ich halt schwer zu sagen, es gibt tatsächlich Menschen, für die diese 100% Bodybuilding-Sache und alles andere zurückstellen, glaube ich auch, deren Lebenserfüllung ist, aber es sind so wenig, ey, das sind, glaube ich, das kannst du an einer Hand abzählen, die Menschen, die ich so einschätzen würde. Ja, also ich habe immer das Gefühl, dass ich ganz oft auch bei in den Gastepisoden ganz oft immer versuche, eine Bühne zu bilden oder etwas Akzeptanz zu schaffen für dieses, ihr könnt Bodybuilding auch so betreiben, dass es halt nicht dieses Animal Pack Life ist und yeah, und ich muss alles zurückstellen und ich stehe morgens um 4 auf und mach dies und sonst alles nicht. So, dass das okay ist, ja, dass es nicht so sein muss. Es kann so sein, es ist geil zu Zeiten, aber das ist wieder die Analogie wie mit dem Autofahren. Ey, wenn du auf der Autobahn bist und deine Lebensumstände geben es halt voll her, ey, dann bumm, ey, von mir aus auch dritter Gang und 200 und dann gib Gas. Linke Spur, ne? Aber irgendwann kommt da ein Auto, das dich bremst. Und das kann halt alles sein. Job, Familie, Partnerschaft, so. Und dann musst du einen Gang runterschalten, weil wenn du mit, ja, wenn du da voll reinbraust, dann geht das kaputt, ne? Das andere Auto und deins auch. So, jetzt habe ich genug Auto-Analogien gefahren hier. Ich bin so lange nicht mehr Auto gefahren. Vielleicht kommt es daher.
Ich auch nicht. Und das ist doch eine super Überleitung, oder?
Zur Garage oder zu was?
Ja, ja. Zu meiner Situation. Ja, also erstmal, das Thema, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, das passt auch oder hat zu mir gepasst, weil ich mein Deload eine Woche vorgezogen habe. Ich habe das ja schon in der Vorbesprechung gesagt. Also ich habe jetzt keine Depression oder so, aber der Lockdown nagt auch so an mir. Klar, ich kann trainieren, aber ich habe das schon vorhin alles aufgezählt, was ich nicht machen kann. Ich kann nicht meine Freunde treffen. Ich kann nicht ins Gym gehen, ich habe da nicht das soziale Umfeld. Ich kann auch nicht mit meinen Freunden essen gehen, was für mich schon ein cooles Event ist. Und noch andere Dinge. So, das klingt jetzt banal. Ich kann auch seit 3 Monaten nicht zum Friseur gehen und sehe scheiße aus. Also von Woche zu Woche fühle ich mich oder ist mein Wohlbefinden niedriger. Und das hat auch irgendwo dazu geführt, dass meine Readiness vom Training halt extrem nach unten gegangen ist. Und deswegen habe ich den Deload eine Woche vorgezogen und habe den auch länger gemacht. Also ich habe 7 Tage aufgemacht. Ich finde, dass diese Wahl selten richtig ist. Du hattest ja auch mal eine Episode über Deloads und du kannst ja verschieden Deloaden. Du kannst eine Woche leichter trainieren. Das hat seine Vorteile. Du kannst aber auch 4 Tage aufgehen, wie ich das in der Regel mache. Und ich würde nie oder ich denke, es ist selten richtig, 7 Tage aufzugehen. Es sei denn, deine Readiness ist halt absolut im Keller und die war bei mir absolut im Keller und deswegen habe ich gesagt, gut, ich gehe 7 Tage off und da vielleicht, um den Bogen zu spannen, zu gerade. Ich habe in dieser Zeit jetzt, wo Lockdown ist, habe ich halt sehr limitierte Ressourcen, was meine Psyche angeht. Es ist jetzt nicht so, dass ich ausflippe oder so oder dass ich glaube, dass ich da weniger Ressourcen habe als andere. Ich bin da nur ganz ehrlich, dass ich halt sage, ich sehe Woche für Woche meine Freunde nicht, bla, blub, und das schlägt mir auch irgendwann aufs Gemüt. Und das geht aufs Training. Ich glaube, du kannst nur ein richtig guter Bodybuilder sein, wenn du halt auch deine menschlichen Bedürfnisse oder dich darum kümmerst. Und das geht halt einfach aktuell nicht. Und ich gehe aber im aktuellen Szenario halt vom Worst Case aus, dass es noch länger so ist. Und das heißt, ich muss ja schon irgendwo mit diesen Ressourcen, die ich habe, vernünftig umgehen. Ich muss mir darüber bewusst sein, dass ich jetzt nicht das Gleiche von mir abverlangen kann, wie wenn es halt nicht so ist, wie es jetzt ist. Deswegen habe ich halt gesagt, es ist in Ordnung, diese 7 Tage aufzugehen. Und ich merke auch, dass die gar nicht so heilsam sind oder erholsam. Also meine Readiness ist nicht krass gestiegen. Das mal so zu meiner Entscheidung. Und der Deload wurde jetzt unfreiwillig verlängert, weil ich halt einfach mit dem Auto nicht wegkomme. Hier ist halt, als ich vorhin aufgestanden bin, waren -11 Grad und mein Fenster ist halt auch jeden Morgen zugefroren. Ich kriege es nicht auf, ich muss die Heizung anmachen, damit es halt auftaut. Und deswegen komme ich halt nicht zur Garage. Das ist halt auch in so einer Siedlung, wo du extrem, wo du eine extreme Steigung hast. Und es ist extrem schmal, weil links und rechts Autos stehen. Also wenn dir einer entgegenkommt, hast du eine Arschkarte. Dann musst du entweder rückwärts halt den ganzen Berg wieder hochfahren oder du musst halt rückwärts zurückfahren und dann kannst du aber auch einem anderen ins Auto fahren. So, also das wäre sehr gefährlich, jetzt zum Training zu fahren. Ne? Und hier an der Hauptstraße in der Stadt, da ist 50 und da fahren die Leute mit Schrittgeschwindigkeit her. Also es geht hier absolut gar nichts. Deswegen kann ich nicht ins Training fahren.
Was ist denn da los? Da muss auch die Stadt, da muss auch die Bundeswehr bemüht werden, damit die Straßen frei sind oder keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, dass es da auch nichts mehr gebracht hat, da Salz auf die Straßen zu streuen. Also die Gehwege sind auch richtig glatt. Ich habe mich zweimal letztens, als ich einkaufen war, fast richtig auf die Schnauze gelegt. Also es ist krass, was hier so jetzt wettertechnisch abgeht. Es wurden doch auch Autobahnen gesperrt, hast du das nicht auch mitbekommen?
Nee.
Es gab auch Strecken, wo LKW Fahrverbote hatten.
Okay.
Weil das so gefährlich war.
Meine alte Leier, ich gucke keine Nachrichten, höre kein Radio, ich kriege nichts mit. Ist halt immer lustig. Ich denke halt, wenn irgendwann, ne, der Dritte Weltkrieg ausbricht, eine Pandemie ausbricht oder irgendwas, kriegt Arne nicht mit. Also nicht sofort, erst wenn es zu spät ist. Ja, ey, krass. Also hier im Norden bei uns hat sich jetzt auch so eingeschneit, dass alles weiß ist. Aber vielleicht ist es auch so. Ich gehe ja nur alle 2-3 Tage raus. Ne? Und seit Schneeeinbruch bin ich schon wieder nicht mehr draußen gewesen. Keine Ahnung. Es sind harte Zeiten.
Es ist ja kalt und deswegen und das Krasse ist halt, in den letzten Jahren gab es ja immer sehr heiße Sommer, wo es ja manchmal auch 40 Grad waren. Und ich bin halt trotzdem natürlich immer ins Gym gegangen und manche Leute meinten dann immer, ja, bist du verrückt und bla bliblub. Und ich so, ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch auch bei -10 Grad trainieren. Und jetzt gehe ich nicht bei -10 Grad trainieren. Ich hab das immer so gesagt und jetzt gehe ich halt nicht trainieren. Ich kann halt einfach nicht ins Gym fahren. Ja.
Und was meinst du, wie lange das noch so anhält?
Von den Temperaturen?
Ja, den Status, dass du da nicht hin kannst.
Ach so, das ist eine gute Frage. Ich trainiere ja in der Garage von der Mutter von einem Freund von mir. Also wir beide trainieren da. Und deswegen gibt er mir immer Updates, wie das da aussieht. Das war ganz lustig. Er hatte mir vor 2 Tagen, wo es noch extremer war als jetzt, hat er mir halt geschrieben, ja, wir können da nicht hinfahren, weil es ist vereist. Und ich denke mir so, ja klar, das ist auf dem Berg. Klar komme ich da nicht hin. Aber wir sind in Kontakt. Und ich müsste jetzt vielleicht einfach auf meine Wetter-App schauen, wann es sich bessert. Aber wenn es jetzt so bei -10 Grad bleibt oder ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich denke, die nächsten Tage geht es wieder. Aber das ist halt auch was. Es ist sehr suboptimal, wenn ich halt einfach mal 2 Wochen Pause mache, einen 2-wöchigen Deload, aber es ist jetzt nichts, was mich aufregt oder mich hibbelig macht, weil ich es nicht ändern kann. Ich bin genauso gelassen, wie wenn das Gym offen hat und ich und alles optimal ist. Ja, also ich kann es ja nicht ändern.
Wenn du sagst, du bist sowieso so von der Readiness eigentlich von dem Thema halt ziemlich nicht wieder fresh, was sollst du dich da jetzt hinquälen oder halt die Gefahr in Kauf nehmen, Unfall zu bauen, hinzufallen? Ist halt alles, ne, das ist wieder das gleiche Thema von vorhin im Grundsätzlichen halt. Deswegen habe ich ja auch schon vorher gesagt, ey Nils, du bist aber nicht hardcore halt, ne? Warum hast du dir nämlich keine so eine Schneebodden da gekauft mit so Zacken drin, so, und dann läufst du da zu Fuß hin, wenn es eine Stunde dauert, dann durch einen Schneesturm, Attacke. Ja, dann hat das auch alles gar keinen Mehrwert, also sehe ich völlig genauso. Und da ist eine lustige Anekdote, mich hatte, glaube ich, vor einem Monat oder so ein Kumpel gefragt, der jetzt hier nach Norderstedt gezogen ist, das ist hier so kurz vor Hamburg, wo ich wohne, der Powerlifting macht, ob wir uns nicht zusammen so eine Storage-Garage anbieten wollen. Weißt, es gibt ja so eine Storage-Dinger, wo du also keine Ahnung, dann Möbel einlagern kannst, und hier in Norderstedt gibt es halt sowas, wo du so richtig so verschiedene Garagengrößen mieten kannst, ne, wo du so LKWs drin parken kannst oder irgendwas. Und da hat er mir das geschickt, und dann dachte ich so, ja, eigentlich ganz coole Sache, wenn du das zu zwei, zu dritt oder zu vier teilst, ne, hast halt richtig Platz, kannst halt auch viel reinstellen. Und dann dachte ich halt, aber bevor Frühling wird, macht das alles gar keinen Sinn. Du hast zwar Licht da drin und Strom, aber warm ist es ja trotzdem nicht. So, weißt du, also.
Die Temperatur war ein Argument.
Für mich auf jeden Fall.
Was bist du denn für ein Bodybuilder, ey?
Kannst du mal wieder sehen, ne? Da kannst du mal wieder sehen. Ich kann halt hier bei mir im Büro, kann ich halt sagen, okay, ich trainiere jetzt. Geh 10 Minuten aufs Laufband, ja, damit mir ein bisschen warm wird. Also es ist ja eh beheizter Raum. Und dann kann ich halt ohne T-Shirt hier pumpen halt. So, das ist halt voll cool.
Ich wette, du hast bei ADLs auch immer eine Wärmflasche im Rücken, ne? Damit es schön warm bleibt.
Nicht, dass ich mir den Rücken verhebe. Das ist so geil. Schöne Wärmflasche noch dazu.
Ich fand's in der Garage immer besser bei Minusgraden als so bei 2 Grad, weil bei 2 Grad hatte ich das Gefühl, dass es so eine feuchte Temperatur ist oder so von in der Garage. Mhm. Und bei Minusgraden war es so trockener einfach vom Gefühl, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Deswegen, als so kam, ja, es wird so richtig kalt, da dachte ich mir so, ja, das gefällt mir eigentlich besser in der Garage. Ja, aber dann kamen halt noch die anderen Begleiterscheinungen. Also es ist auch nicht so, dass ich nicht fahren will, weil es gefährlich ist. Ich würde gar nicht das Auto wegbekommen. Das war halt auch alles zugefroren. Die Seitenspiegel, da waren Eisklötze dran. Wenn du die abgemacht hättest, hättest du dir einen Seitenspiegel dabei so abgeklopft.
Ach.
Krass, dass das bei dir nicht so war.
Also es ist hier auch schon richtig kalt, aber wir haben hier halt maximal so, glaube ich, -5 Grad mal so oder so gehabt. Was für so Nordlicht halt auch schon krass ist halt, ne? Ich glaube, vor 2 oder vor 3 Tagen war ich das letzte Mal draußen spazieren. Und ich telefoniere dann immer gerne. Und es war so kalt, dass ich das erste Mal gedacht habe, ich drehe um. So, also, eigentlich ist mir das auch wurscht halt, ne? Aber es hat so bitterlich kalt gezogen, dass selbst ich gesagt habe, oh Mensch, jetzt, ob ich jetzt Bock habe, hier noch weiter zu laufen. Ja. Der Frühling kommt, ne? Maximal in spätestens ein paar Tagen geht das los, und dann wird alles besser. Ne? Mit dem Frühling wird alles besser. Dann machen die Gyms nicht wieder auf, dann der nächste Schritt wird erstmal sein, dass die Gyms alle dann so draußen ihren Krimskrams aufstellen, in so Zelten oder so, weißt du? Das gibt's in Hamburg jetzt schon. 2 Studios machen das so. Da darfst du das auch so machen. Also die haben das halt draußen auf ihrem eigenen Gelände Geräte aufgestellt mit genügend Abstand und da so Zelte drüber gestellt. Die müssen aber offen bleiben, und dann können die Mitglieder da einzeln trainieren. Könnte so der nächste Schritt sein. So.
Nee, glaube ich nicht.
Ja, für die Standardstudios halt, ne? Für den Gen-Pop-Menschen so. Ne? Für uns bringt das natürlich gar nichts. Weil die werden keine Multipressen da rausstellen oder keine Ahnung, ne? Das wird nicht passieren. So, wollen wir ein paar Fragen beantworten? Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Yes. Erste Frage. Hi. Wenn ich jetzt Kalorienziel XY in der Diät, in Klammern Beispiel 2000 Kalorien habe, an Trainingstagen aber vielleicht auch mal 1000 Kilokalorien verbrenne oder extrem viel Aktivität an manchen Tagen habe, sollte ich dann nochmal extra Kalorien einberechnen? Lässt man entsprechendes Defizit so bestehen? Extra Eiweiß zum Schutz? Oder wie geht man hier sinnvoll vor? Danke und liebe Grüße, Marcel.
Das ist also, das war jetzt das Diät-Szenario, ne? Also das Defizit-Szenario, was da ist, ne? Also 2000 Kalorien ja. Ist das Ziel angesetzt, ne? Was reinkommen soll, und dann verbraucht man nochmal 1000 extra als an einem normalen Tag.
Glaubt man,
ja, roundabout. Ja, kann ja würde durchaus mal sein, ne? Also 1000 Kalorien mehr zu verbrauchen, so, das ist zwar auch echt schon eine Menge Holz, ne? Also das muss halt echt ein Tag sein, wo was sehr, sehr Außergewöhnliches passiert. Also das wäre so typischerweise, was ich immer sage, was ich mal erlebt habe, so einmal New York, Manhattan rauf und runter den ganzen Tag, was halt so 18.000 oder das waren, glaube ich, 25.000 Schritte oder so sind halt, ne? Oder noch mehr, ich weiß, oder 30.000. Das sehe ich, glaube ich, Quatsch. Ich müsste nachschauen. Irgendwie vielleicht sogar 30.000 Schritte. Dann kannst du echt überlegen, okay, das ist halt irgendwie ein Ereignis, was du dann vielleicht auch in dem Moment ausgleichen solltest, weil es halt wirklich signifikant ein großer Unterschied ist in der Baseline von dem, was du halt an Energie verbrauchst. Wenn du jetzt aber überlegst, so wie sich das eher anhörte, ja, ich habe halt so Tage, da trainiere ich halt oder mache halt ein paar mehr Schritte, so hörte sich das jetzt für mich an, einfach so aus dem ersten Gefühl heraus, dann musst du jetzt nicht groß das kompensieren, sondern das wird sich automatisch über die Woche automatisch kompensieren halt, ne? Also du hast ein Kalorienziel, du hast ein höheres Defizit, was jetzt nicht 1000 Kalorien sein werden, glaube ich einfach nicht. Und dann hast du halt an dem Tag ein größeres Defizit, ja. Und wenn du merkst, du hast halt Negativadaptionen, die sich sofort bemerkbar machen, ja, also der Hunger wird riesig groß, du hast Konzentrationsschwierigkeiten, Blutzucker, irgendwas, Schwindel oder so, dann wirst du das automatisch kompensieren, ja, auch in dem Moment, was halt aber schon sehr, sehr akut wäre. Wenn du halt aber gar nichts merkst, dass irgendwas anders ist, dann nimm das mit, ja, musst jetzt auch nicht mehr Eiweiß konsumieren, weil wenn du eine sinnvolle Eiweißmenge einkalkuliert hast, ja, dann hast du auch keinen Benefit davon, jetzt noch mehr zu essen, um mehr zu schützen, und dann wird sich das über die Woche sowieso ausgleichen am Ende des Tages. Ja, das wäre so mein Take, also ich würde da jetzt nicht von Tag zu Tag gucken, was habe ich jetzt für einen Verbrauch. Das ist die alte Frage danach, muss ich täglich nach Bedarf essen? So, das wird dich verrückt machen, weil du das gar nicht, das kannst du gar nicht so genau ausmachen.
Ja, kann ich gar nichts hinzufügen.
Okay.
Kommen wir zur nächsten Frage. Da Nils ja überwiegend Matt als Nahrungsquelle nutzt, wäre es mal interessant zu hören, wie bei euch die typische Tagesroutine beim Essen aussieht.
Ja, Nils, leg mal los. Ja, du. Also der Gesichtsausdruck, ne? Ihr müsst euch das bei YouTube jetzt geben. Also.
Ich beantworte die Frage auch nur, weil das hier jetzt öffentlich ist und viele Leute zuhören. Deswegen beantworte ich das. Also, Essensroutine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht Corona-Setting ist, weil dann kommen noch ein paar andere Variablen rein. Es ist in der Regel so, dass ich eigentlich immer das gleiche frühstücke. Dann habe ich 3-4 Variationen beim Mittagessen, was ja dann eigentlich auch immer das gleiche ist. Also es sind halt 4 Variationen. Und abends bin ich sehr flexibel. Morgens esse ich. Also die Mengen und so würde ich nicht auf euch übertragen, das sind meine Kalorienmengen. Entweder werdet ihr dann zunehmen, abnehmen oder euer Gewicht bleibt gleich, aber ihr werdet euer Ziel nicht erreichen. Morgens esse ich ja Schokomüsli mit Milch und Mandeln. Ich würde sagen, alle 2 bis 3 Tage mache ich da noch Blaubeeren drauf, dann noch eine Banane und ab und zu ein Proteinpudding. Aber dieses Schokomüsli als Basis ist da, die Mandeln auch Und dann, je nachdem, ob ich abends halt noch, ob ich weiß, dass ich abends viel Eiweiß esse oder wenig, esse ich noch ein Proteinpudding. Ja. Und die Blaubeeren nur alle 2-3 Tage, weil ich keinen Bock habe, jeden Tag teure Blaubeeren zu kaufen. Ja. Mittags esse ich, wenn ich Zeit habe, irgendeine Reispfanne. Das heißt, Reis als Basis, dann mache ich da eine Mikronährstoffquelle rein. Und dazu gibt es eigentlich jeden Tag 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm gefrorene Früchte. Das sind aktuell Erdbeeren und eine Banane in Mixer und das dann halt als so Shake. Warum mache ich da noch die Banane rein? Auch als Mikronährstoffquelle und die Beeren eben auch und als Geschmacksträger. Und das ist so das Mittagessen. Wenn ich wenig Zeit habe und meine Hemmschwelle sehr niedrig ist, dann mache ich mir auch einen 1500-Kalorien-Shake, der ziemlich mies schmeckt. Das kommt aber immer seltener vor. Sonst überlege ich noch, was mittags noch. Achso, es kann halt auch mal sein, dass ich mittags halt eine TK-Pizza esse. Aber dann kommt trotzdem der Shake hinzu, damit ich Mikronährstoffe drin habe. Das ist für mich auch absolut cool, das so zu gestalten. Das geht dann halt mega schnell, wenn ich dann noch arbeiten muss oder so und dann packst du die halt in den Ofen und fertig. Und abends bin ich dann extrem flexibel, weil ich da schon einen Großteil von meinem Eiweiß abgedeckt habe, Mikronährstoffe drin habe, auch gute Fettquellen drin habe und ja, das heißt, dass ich dann auch öfter mal Sushi essen gehe, ich mir irgendwie was hole oder halt irgendwas esse, was vielleicht von den Makronährstoffen nicht so gut ist und sehr wenige Mikronährstoffe hat. Früher hatte ich da auch Gerichte, die feste waren, wie beim Mittag. Zum Beispiel habe ich mir früher sehr oft Süßkartoffeln gemacht, die in den Ofen gemacht, in der Auflaufform, noch ein halbes Kilo Hähnchen rein, zwei Hände voll Gemüse, Dose Tomaten drüber, fertig. Oder, keine Ahnung, irgendein Salat mit Thunfisch, Kidneybohnen und alles rein. Aber und das ist auch sehr, sehr gut. Du hast viele Mikronährstoffe, Eiweiß drin, blabliblub. Aber das macht dich halt auch, was dein Sozialleben angeht, nicht so flexibel. Und ich bin halt einfach ein besserer Bodybuilder, wenn ich abends mit meinen Freunden Sushi essen gehe und einen entspannten Abend habe. Und wenn dann die letzte Hauptmahlzeit gegessen ist, dann esse ich meistens noch ein Skyr, Proteinpudding. Und wenn ich morgens halt wie heute nur eine Banane gegessen habe, dann kann es auch mal sein, dass ich abends noch ein Eis esse, um die Kalorien halt auszugleichen. Und das ist so das, so wie es aussieht. Ja.
Ja. Also bei mir ist, habe ich ja, glaube ich, habe ich das letztes Mal skizziert, so mein Omelett. Es gibt halt jeden Morgen Omelett immer. Aktuell ist es sogar so, seit die Kleine da ist, gibt es jeden Morgen so um 6:30, 7 erstmal einen Shake, EAAs, weil ich dann noch nicht genau weiß, wann das Frühstück jetzt stattfindet. Obwohl mittlerweile ist es dann innerhalb von einer halben Stunde, Stunde gibt es dann Frühstück. Aber irgendwie hat sich dieser EAA-Shake bei mir so eingegroovt. Ne? Also gibt irgendwie einen fruchtigen Geschmack morgens. Und wenn es dann nicht klappt mit dem Frühstück, dann habe ich halt schon mal eine Proteingabe gehabt. Das ist so bei mir so der Start in den Tag. Dann gibt es halt das Frühstück, Omelette, 3 ganze Eier, 4 Eiklar, bisschen Käse drauf und dazu 2 Kaffee, ja, mit guter Menge Milch, ne? Eine gute Menge Milch, damit das auch schmeckt. Und dazu immer Blaubeeren eigentlich. Wir haben immer Blaubeeren im Haus. Die teuren Blaubeeren gibt es täglich, ja. Ist tatsächlich sind Blaubeeren. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt eigentlich, ne? Blaubeeren gibt es halt immer, Kiwis gibt es halt immer. Je nachdem, wie viel Kalorien ich, ne, zur Verfügung habe, esse ich 1 oder 2 Kiwis. Morgens zum Frühstück. Meistens noch Passionfruit, die Julia gerne isst, esse ich halt auch immer mit. Und das ist halt so das Frühstück. Und dann gibt es, meistens trainiere ich ja so um die Mittagszeit, so zwischen 11 und 14 Uhr Start. Dann gibt es vorm Training nochmal, je nachdem, wenn es um 11 Uhr ist, dann gibt es noch gar nicht, esse ich da nicht nochmal was vor unbedingt, weil ich da gar nicht so einen großen Bedarf habe. Wenn es dann später noch das Training ist, dann esse ich so typischerweise meine Haferflocken, 50 Gramm, 60 Gramm Whey, bisschen Mandelbutter rein, ja, so eine Plörre halt, ne? So eine Pre-Workout-Plörre nenne ich das immer, ein bisschen snacken, so eine Stunde, halbe Stunde vorher. Und ja, dann nach dem Training gibt es immer das Gleiche. Das ist wirklich schon Ritual seit Lockdown immer. Es gibt einen Whey-Shake mit Kreatin. Es gibt eine Banane, ein bis zwei, auch je nachdem, wie viel Kalorien ich habe. Und dann gibt es immer Cornflakes, im besten Falle Toppers. Ja, Toppers sind die besten Cornflakes, kann ich immer wieder nur sagen.
Ich kenne Toppers nicht.
Die sind unglaublich teuer. Also es ist wirklich eine Unverschämtheit. Ja? Es ist wirklich ja nur so Getreide mit so einem Zuckerüberguss. Aber die sind einfach wirklich sehr, sehr geil. Aber da hast du halt auch eine Packung kostet, lass mich lügen, 3,50 Euro oder 4 Euro sogar. Und da kannst du halt zweimal von essen oder dreimal maximal. So sind 300 Gramm oder so oder 350.
Okay, die werden nicht gekauft.
Das ist echt mega Luxus. Ne? Aber ich liebe die, Julia liebt die halt auch. Und deswegen haben wir die halt immer. Genau, gibt es halt Cereals und damit das nicht ganz so teuer wird, mixe ich meistens Toppers mit Kellogg's oder irgendeiner anderen günstigeren Variante. Das gibt es dann nochmal mit 200 Gramm Milch hinterher. Und ja, das ist so mein Post-Workout-Meal. Und dann gibt es 2-3 Stunden später nochmal Apfel, ein Proteinpudding oder ein Proteinriegel, so als Zwischenschneck. Zwischendurch und dann ist eigentlich auch schon so Abend angesagt mittlerweile bei uns, was so 18 Uhr ist. Dann wird die Kleine langsam so ein bisschen knöterig, dann versuchen wir noch zusammen eine Familienmahlzeit zu essen und das kann halt alles sein. Das aktuell haben wir so unsere Gnocchi-Phase oder wie sagt man das richtig? Gnocchi?
Ich glaube, Gnocchi ist Gnocchi. So der Allmann.
Ja, ja,
der
genau.
Das dann so
ich finde das immer
Krampf
so geil, wenn Leute sich dann darüber aufregen und dann so sagen, ja, aber ich weiß es halt, wie es wirklich heißt. So, ja, whatever, ich sag Gnocchi. So, das wird auch immer so bleiben, weil ich es einfach geiler finde. Ja, und da gibt es dann genau auch irgendeine Mikronährstoffquelle rein, Paprika oder irgendwas, keine Ahnung, irgendein Tiefkühlgemüse. Ja, und dann bleibt halt abends noch, das, was übrig bleibt, wird dann halt irgendwie noch gefüllt, falls noch was übrig ist, ein Eis oder ein Magnum oder ja, haben wir eigentlich so ziemlich die gleiche Routine am Abend, um die Makros zu füllen. Und dann so, vorm zu Bett gehen, ganz wichtig, ja, gibt es dann nochmal einen Casein-Shake, 60 Gramm. Auch so standardmäßig.
Ich habe vergessen, ich esse immer nach dem Training eine Banane. Das ist, denke ich, ganz wichtig zu sagen. Und ja.
Also wer nach dem Training keine Banane isst, der.
Also kauft euch keinen Post-Workout-Shake irgendwo. Eine Banane ist mega cool. Ihr habt fucking Mikronährstoffe da drin und Kohlenhydrate. Und das kostet nichts. Also rein theoretisch könntet ihr sogar jeden Tag eine Banane mitgehen lassen. Im Supermarkt wird auch keiner merken.
Ihr könntet sie auch nach dem Training direkt in den Supermarkt laufen und eine Banane Probe essen. So wie das ja auch viele machen im Supermarkt. Und
ja?
Das dann immer. Ja? Kennst du es nicht?
Oh.
Kennst du nicht die Pennymarkt-Reportage? Kennst du doch. Und da ist da auch klar. So eine Szene, wo dann so ein bisschen sarkastisch gesagt wird, einige probieren die Produkte auch gerne so direkt vor Ort im Markt. Und dann siehst du so Leute, wie sie halt so einen Apfel beißen und so Trauben picken und so essen so und so tun so, ist gut. Und dann aber so weitergeben, das auch gar nicht in den Einkaufswagen tun.
Pass mal auf, ich esse ja abends dann meistens noch so eine größere Eiweißquelle, Skyr oder sowas. Und also es ist bei mir so, ich reize dann ein Lebensmittel so lange aus, bis ich es nicht mehr sehen kann. Und das ist auch mittlerweile beim Skyr so. Und ich habe so einen größeren Dr. Oetker Proteinpudding letztens gekauft. Da sind 40 Gramm Eiweiß drin, also ungefähr die gleichen Werte wie bei einem Skyr. Und der war halt mega lecker und das lag auch an der Konsistenz. Diese Konsistenz war perfekt. Ja, das war so.
Welcher war denn das?
Ja, ein großer Dr. Oetker Proteinpudding.
Ja, Schoko, Grieß,
Schoko.
Ja, okay.
Ja, Schoko.
Ja,
ja. Und der war halt puddinghaft. So, ich habe mir aber nur einen gekauft, weil der halt schon teuer war. Also ich bin jetzt nicht arm oder so, aber ich will den Sport noch lange machen und dann kaufe ich nicht jeden Tag so teure Lebensmittel. Und dann war der aber so gut, dass ich mir dann beim nächsten Mal zwei geholt habe und die Konsistenz war halt einfach scheiße. Der war so flüssig, ich hätte den trinken
können. Ja, kenne ich. Ey, genau.
Und pass auf, jetzt kommt nämlich der Bogen zur Pennymarkt-Doku. Ich habe dann überlegt, Ich war, glaube ich, gestern oder so einkaufen. Ich habe halt überlegt, ob ich im Supermarkt diesen Schokoprotein-Pudding aufmachen soll und gucken soll, ob der auch so eine schlechte Konsistenz hat. Und wenn die halt nicht gut ist, stelle ich den halt wieder zurück. Das ist halt mega assi. Ich habe es dann auch nicht gemacht. Ich habe den halt gekauft und die Konsistenz war wieder schlecht. Und deswegen kaufe ich den jetzt auch nicht mehr.
Ja, ey.
Also wenn du das schon so trinken kannst, das
Furchtbar,
ist halt einfach nicht
kenne
cool.
ich. Also ich weiß, welchen du meinst, ne? Der ist so Bordeaux-Rot, ist das
Ja,
Etikett, ne?
genau.
Der ist auch echt
Genau.
lecker. Der ist auch viel zu teuer. Ja, der ist A auch viel zu teuer. Der ist selbst mir auch zu teuer, der echt eigentlich konsequent immer zu viel Geld ausgibt für Essen. Und ich habe das halt auch gehabt, dass das komplett nur noch, du konntest einfach trinken, so, du konntest das nicht mal löffeln. So, und das war halt ein Unding, so, und ich weiß auch nicht, warum sie diesen Aggregatzustand nicht halten können. Da muss ja irgendwann mal die Kühlkette unterbrochen gewesen sein
Kühlkette.
oder
Ja,
irgendwas halt, ne?
genau.
Also, das ist so eine Sache, das müsste man eigentlich zurückbringen. So, es geht gar nicht klar. So, das ist das Schlimmste ist, wenn Eis einmal aufgetaut war und das dann kristallisiert ist innen. Das schmeckt halt nicht mehr. Das schmeckt auch nicht mehr nach Eis, das schmeckt nur noch nach Wasser. So, und wenn ich früher, ne, zu meinen Die Hard Shredded Lifestyle Zeiten, ja, wo ich den Food Focus des Grauens hatte und mir dann den ganzen Tag mein Vollfett Ben und Jerry's, ja, von den Rippen abgespart habe, ja, nochmal extra Schritte gemacht habe und so, und dann kaufe ich mir für 6 € so ein Peanut Butter Cup, keine Ahnung, und freue mich den ganzen Tag darauf, und dann schmeckt das nicht, Alter, ich habe schlechte Laune gekriegt. Ich glaube, ich habe das sogar mal an der Tankstelle gekauft, weil das Wochenende war, ein Sonntag, für 7 € oder so. So richtig überteuert. Aber ne, muss man ja, Food Focus muss man ja nachgeben. Ey, ich war so sauer. Ich bin da hingefahren und habe gesagt, Leute, ey, das Eis ist kristallisiert. Ich will mein Geld wieder haben. Ich war so richtig so dieser Wutbürger. Ne? Wenn es um Eis geht, verstehe ich keinen Spaß. Und ich dachte, sie sagen dann so, ja, das ist ja jetzt schon aufgetaut und so. Ne? Aber die waren, ja, alles klar, nee, das tausche ich um und gar kein Thema. Hier haben sie ihr Geld wieder. Dann so, okay. Wollen Sie denn anderes nehmen? Ich sage, nee, nee, hier kaufe ich jetzt kein Eis mehr.
Oh mein Gott.
Schöne Grüße an die Aral-Tankstelle in Fuhlsbüttel.
Ja gut, sollen wir zur nächsten
Ja,
Frage gehen? Ich
unbedingt.
bin schockiert. Was hältst du von aktiv erhöhter Time Under Tension? Meine Mind-Muscle-Connection ist seit dem Einführen dieser Technik dramatisch besser geworden.
Also Time under Tension ist für mich immer so eine Begrifflichkeit. Ich weiß gar nicht, ob das, ist das so eine Trainingstechnik, die vielleicht, ja, kann sogar sein, ich weiß es gar nicht. Für mich ist auch immer so ein Begriff aus der Trainingslehre in gewisser Weise. Dass die Mind-Muscle-Connection besser ist, das glaube ich dem Fragensteller oder der Fragenstellerin umgehend. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist es unbedingt das, was du haben möchtest? Weil am Ende des Tages musst du natürlich überlegen, du willst wenn du trainierst, willst du eine gewisse Mind-Muscle-Connection, auf alle Fälle. Aber warum willst du sie, um halt einen möglichst großen stimulativen Reiz zu setzen? Also die Aktivierung soll relativ groß sein, so groß wie möglich, ja. Aber den Faktor, den du dabei wahrscheinlich dezimierst, ist die mechanische Spannung an sich. Dadurch, dass du halt mehr Zeit durch die Bewegung gehst, musst du die mechanische Spannung mindern, ne? Also das Gewicht mindern, als wenn du halt ein anderes Tempo fahren würdest. Das typische Tempo, ne? Sagen wir mal 1, 0, 3, 0 oder so. Und die mechanische Spannung ist halt auch zu einem sehr, sehr großen Grad dafür zuständig, wie stark du halt Muskelfasern aktivierst und ob du auch die großen motorischen Einheiten aktivierst, die halt ich sag mal sozusagen, den größten Benefit haben für wirklich der Muskelwachstum, für diesen Reiz an sich. Du willst diese großen motorischen Einheiten stark und viele davon aktivieren. Und Time Under Tension ist da so etwas, was das in gewisser Weise dezimiert. Wo du vielleicht dann eine maximal geile Mind-Muscle-Connection hast. Ne, so der Klassiker ist so, ja, Bankdrücken bin ich nie weitergekommen, ich mache das jetzt nur noch mit 50 Kilo, aber ich spüre meine Brust halt richtig, richtig krass, die ganze Zeit, weil ich halt super langsame Exzentrik und dann vielleicht noch in der Konzentrik langsamer arbeite. Das stimmt, aber du wirst am Ende des Tages, der Reiz wird nicht besser sein, ne, sondern du suchst einfach nur mehr Mind-Muscle-Connection, neuronal, ohne dass du den Faktor mechanische Spannung in die Kalkulation mit einbringst. Und das sollte man ja immer tun, weil das ist der wichtigste Faktor, also der mit der größten Potenz für Hypertrophie.
Ja.
Ja,
Ja,
also.
das kann ich, da kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich würde auch das Thema Muskelgefühl immer sehr differenziert betrachten. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen allgemein sagen, Muskelgefühl ist wichtig. Aber das ist halt eine Aussage, die jetzt nicht sehr qualitativ ist, denn damit würdest du ja sagen, Muskelgefühl ist im RDL genauso wichtig wie in einem Curl. Und dann stehst du vor Problemen, weil dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich muss sagen, bei einem RDL habe ich keinen, also ich spüre da keinen Muskel explizit. Das Einzige, was ich spüre, ist, dass mein Rücken fast durchbricht, wenn ich mich nicht konzentriere. Aber trotzdem ist der Lift extrem stimulativ für mich und meine Körperrückseite hat davon extrem profitiert. Demgegenüber stehen Curls, wo ich meinen Bizeps sehr, sehr gut spüre, und so sollte man das Thema differenzierter betrachten. Bei Mehrgelenksübungen wirst du ab einem gewissen Fortschrittsgrad oder ab einem gewissen Fortschrittsgrad wird das Muskelgefühl wahrscheinlich leiden, aber nicht dein Fortschritt. Du wirst halt einfach so hohe absolute Intensitäten bewegen, dass und dann gleichzeitig so viele Muskelketten mit einbinden, dass das einfach nicht geht. So, du kannst bei einem RDL deine Hamstrings irgendwann nicht mehr perfekt spüren, weil deine Glutes aktiviert werden, deine Hamstrings, dein Trapez, dein Lat, dein kompletter Core. Dann musst du dich noch überwinden, noch eine Wiederholung zu machen, weil es halt einfach fucking schwer ist. Dann zu sagen, ich möchte einen speziellen Fokus auf die Hamstrings legen, über mein Muskelgefühl, dann wirst du stagnieren.
Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Das ist, es ist halt ein Spektrum halt, ne? Also von, du brauchst eine gewisse Rückmeldung neuronal, aber im anderen Ende halt auch die mechanische Last. Und auf diesem Spektrum sollte man sich in einem guten Mittelmaß bewegen.
Dann haben wir eine Frage, sollte man beim Erhöhen der Kalorien im Aufbau immer erstmal die Kohlenhydrate erhöhen oder auch bei den beiden anderen Makros ansetzen? Ich denke, dass das sehr flexibel gestaltet werden kann. Natürlich kannst du die Kohlenhydrate erhöhen, aber wenn das dann irgendwann dazu führt, weil du über einen langen Zeitraum deine Kalorien wahrscheinlich öfter erhöhen musst, und wenn es eben dazu führt, dass du eine Kohlenhydratmast betreibst und ja extrem viele Kohlenhydrate essen musst und sich das unter Stress setzt und du dadurch deine Kalorien gar nicht erreichst, dann kannst du auch einfach das Fett erhöhen. Oder wenn dir Lebensmittel mit, ja, das Lachen habe ich gehört, das war voll die seriöse Antwort. Wenn dir Lebensmittel besonders gut schmecken, wo der Eiweißanteil hoch ist, hey, dann kannst du auch 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen und dann da vielleicht die Kalorien erhöhen. Also das ist von deiner Situation abhängig. Ich denke, wenn du vielleicht gerade aus einer Diät rauskommst, wird es relativ easy sein, deine Kalorien mit Kohlenhydraten aufzufüllen. Wenn du im Peak-Aufbau bist, dann kann es sicherlich sinnvoller sein, deine Fette zu erhöhen. Also es ist von dem Kontext sehr stark abhängig.
Ja, also was man da vielleicht noch mit einbringen kann, so ein Gedanke, den viele vielleicht nicht haben, kommt halt darauf an, wie schwer du bist und wie groß deine Gesamtkalorienmenge halt ist. Du musst halt auch immer in Betracht ziehen, dass wenn du die Kohlenhydrate immer weiter hochschraubst, auch passiv natürlich auch immer das Eiweiß automatisch steigt, ne? Weil du natürlich viele Kohlenhydratquellen hast, wo du halt auch Protein mit drin hast, was jetzt aber nicht unbedingt das Protein ist, was wir qualitativ brauchen. Trotzdem summiert sich das natürlich auch. Und wenn du das dann halt immer so normal mittrackst, dann bist du halt schnell statt bei deinen vielleicht 2,2 Gramm Protein wirklich netto vielleicht nur noch bei 1,9, weil die Kohlenhydrate immer weiter gestiegen sind, also 1,9 von den qualitativen Proteinquellen, ja. Und deswegen würde ich halt auch immer schauen, dass ich, wenn ich die Kohlenhydrate immer weiter hochschraube, ab einem gewissen Grad auch die Proteine dann simultan mit hochschraube, um die Qualität im Durchschnitt an Protein, an Aminosäuren halt hochzuhalten. Deswegen einfach immer nur die Kohlenhydrate hochschrauben hat, birgt da auch so eine kleine Gefahr. Deswegen ab einer gewissen Menge an Kohlenhydraten, ne, wo natürlich auch mal Ballaststoffe drin sind, was halt natürlich auch wieder für die Verdauung anstrengender wird, wenn du eh schon viel isst, dann tatsächlich vielleicht erstmal die Proteine hochschrauben, ne, und dann kannst du natürlich auch, wenn es dir gefällt, ja, von deiner Nahrungsmittelwahl natürlich, aber auch die Fette hochschrauben. Das ist durchaus adäquat als Mittel der Wahl.
Um da vielleicht einzusteigen. Mit High Carb, Low Fat im Aufbau wirklich weniger Körperfettzunahme, fragt Yannick, circa 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also auf das Fett bezogen. Was sagst du dazu?
High Carb, Low Fat und 0,6 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht?
Ja, ja. Wirklich weniger Körperfettzunahme.
Nein, würde ich nicht sagen. Am Ende ist also klar, erstmal muss man immer wieder sagen, die Kalorienbilanz ist entscheidend. Der einzige Makronährstoff, wo man da natürlich drüber debattieren kann, wäre halt eher das Protein. Wenn du das halt sehr hoch schraubst, dann hast du halt den Thermic Effect of Food, ne? Also was sozusagen nochmal abgeht, bevor das Ganze verdaut wird. Dann hast du halt weniger Kalorien, die wirklich aufgenommen werden beim Protein. Wenn du jetzt die Kohlenhydrate deutlich höher schraubst und das Fett halt niedriger hältst oder andersrum, dann gibt es da halt wenig große Unterschiede. Ne? Also ich hätte die Antwort jetzt auch anders formulieren können, aber nicht, dass ich da jetzt irgendwie so, wie sagt man das im Deutschen, biased wäre in irgendeiner Weise. Nein. Aber Nils, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Antwort.
Ja, hey, ich glaube, da teilen wir die Antwort. Also, ich glaube, du hast jetzt nichts anderes erwartet, oder?
Hätte ja sein können, dass du sagst, nein, du musst die Fette auch mal hochschrauben, damit
hey, du bist so bescheuert,
die Schmackhaftigkeit steigt und was die Lebensqualität.
Das ist halt eine Verschwörungstheorie. Also, ja.
Ja, aber
vor allen Dingen, du hast gerade gehört, was ich jeden Tag esse. Das ist nicht viel Fett, also.
Stimmt, wo war das Matt?
Vielleicht einmal alle zwei Wochen kaufe ich mir morgens beim Metzger zwei Mettbrötchen.
Okay.
Und dann wird das hier herangenommen, um zu urteilen. Ja,
ja, das ist ja halt Social Media halt, ne? Das sind halt die Medien, ja, und wir sind da genauso, oder ich bin da, nicht wir, ich bin da genauso reißerisch unterwegs, ja, für die Quote und muss diesen Gag halt immer weiterführen, damit die Leute natürlich
auch. Und du hast sogar letztens noch in der Fragerunde, als jemand gefragt hat, wie deine politische Einstellung ist, hast du das nicht beantwortet, sondern eine andere sehr gute Antwort gegeben, die wir, also in der Einstellung, die wir beide teilen, wo du gesagt hast, dass heutzutage Menschen verurteilt werden, wenn sie eine andere Meinung haben, nur weil der Gegenpart sich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, in seinen Gefühlen verletzt fühlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, das wird halt alles.
Genau das Gleiche tust du ja auch.
Ja, doch, stimmt. Muss ich mir gefallen lassen, ne? Aber, also genau, das war das Thema, dass du halt keine andere Meinung zulassen kannst, weil dich das emotional halt nicht befriedigt, ne? Sondern weil es dich emotional irgendwie negativ gleich mit einem negativen Gefühl darstellen lässt. Aber ich glaube, bei der Frage sind wir jetzt hier nicht so emotional. Da können wir ja drüber lachen. Da
sind wir gleicher Meinung.
Ja.
Also wirklich weniger Körperfettzunahme, nein. Und wie du das gesagt hast, ne, die Kalorienbilanz zählt da, das mit den Proteinen absolut. Und dann, wie die Makronährstoffverteilung ist, das hängt meiner Meinung nach dann vom jeweiligen Kontext ab. Wie viel Kilo hast du während des Aufbaus unter Steve gegained? Fragt Florian.
Florian, schöne Grüße. All-Time-Podcast-Hörer, keine Ahnung, müsste ich nachschauen. Nils, erzähl doch mal, wie viel Gewicht du in den letzten 2 Jahren zugenommen hast, dann gucke ich mal ganz kurz nach, dann kann ich es genau sagen.
Das kann ich dir nicht sagen.
Weißt du nicht?
Das müsste ich auch nachgucken.
Okay. Nee.
Ich kann dir sagen, mit wie viel Gewicht ich gestartet bin vor 5 Jahren.
Ja, erzähl das mal.
Mit 67 Kilo. Und jetzt wiege ich ja 86. Also sagen wir gute 20 Kilo. Ja.
Okay. Also ich, das kann man halt überhaupt nicht sagen, weil du natürlich auch immer deine Körperkomposition sich halt in gewisser Weise verändert. Also ich habe mal nachgeguckt, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, habe ich halt 190 Pfund gewogen. Was, keine Ahnung, sind unglaublich 85, 86 Kilo. Und jetzt wiege ich halt 87 Kilo. Ja, also das kann man halt schwer netto ausmachen. Ne? Also ich kann halt höchstens sagen, mein Höchstgewicht, ja, mit natürlich viel mehr Körperfett, war mal die höchste Einwaage, glaube ich, 94,5. Das war das allerhöchste Gewicht, was ich mal hatte, letztes Jahr irgendwann. Ja, das heißt, das waren dann so maximal 10 Kilo, die ich halt schwerer geworden bin, aber natürlich nicht an Muskulatur aufgebaut habe. Ja, also die Spanne maximal waren, glaube ich, 10 Kilo. Und jetzt bin ich wieder, ja, wie gesagt, so bei 87 Kilo. Ja, also kann man halt schwer sagen. Das wird sich am Ende herausstellen, wenn ich nackig auf der Bühne stehe.
Als du als ihr die Zusammenarbeit gestartet habt, hattest du da auch noch diese, wie du das vorhin gesagt hast, ich weiß nicht, was du da genau gesagt hast, dieses Shredded for Life, Hardcore, Lifestyle, abends Ben & Jerry's wieder umtauschen an der Tankstelle?
Nee, da war ich zum Glück schon darüber hinaus.
Okay.
Weil, wenn das zu groß der Faktor wäre oder noch präsent wäre, dann wäre das, wäre ich auch niemand, der so richtig coachable wäre, aus meiner Sicht. Weil dann musst du erstmal was anderes behandeln, was jetzt gar nicht so unbedingt unser Metier ist oder was Steves Metier unbedingt wäre, so, ne? Da war ich zum Glück schon dann raus, so ein Jahr. Also habe mich da so ein bisschen selbst rausgezogen oder einfach gemerkt, dass ich da einfach nicht mehr vorankomme. Nee. Da bin ich zum Glück, ich bin ausgestiegen aus der Fitnessszene. Gänzlich.
Ja, dann sind wir am Ende angelangt.
Jo, nice. Schönes Ding geworden. Rundes Ding geworden, sagt der Hamburger. Ne? Auch wenn Schiedwetter ist, ist das ein rundes Ding geworden. Nils, wie immer am Ende, deine Anekdote fürs Leben.
Ich habe auch gestern, also du hast ja vorhin Geld ausgegeben, ich habe gestern Geld ausgegeben, ich habe mir ein Buch gekauft und ich habe mich kurz richtig aufgeregt und das ist total krass oder wahnsinnig so, weil da stand halt Lieferzeit 5 bis 7 Werktage und das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Ich habe mich darüber tierisch aufgeregt, weil normalerweise, wenn ich mir was kaufe, dann ist es am nächsten Tag da, weil ich halt bei Amazon kaufe. Ich dachte mir so 5 bis 7 Tage wirklich jetzt? Was soll das? So.
Jetzt musst du natürlich sagen, welches Buch das war.
Narren des Zufalls.
Narren des Zufalls.
Von Nassim Taleb.
Okay. Hört sich sehr interessant an.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut. Das hat ein anderer sehr guter Autor empfohlen, Gerd Kommer, der auch sehr tolle Bücher geschrieben hat.
Narren des Zufalls. Ja. Geht es da um Statistiken und um Zufälle und sowas?
Ja, das ist schon recht alt. Das Buch ist schon 21 Jahre alt. Aber es geht eben darum, wie der Zufall unser Leben beeinflusst. Aber es ist halt eher ein Buch, was auch über finanzielle Themen geht. Genau, dass man sich auch bei einigen Entscheidungen bewusst darüber sein sollte, dass das eben nur Zufall war. Also das würde jetzt, hätte jetzt gar nichts mehr mit Bodybuilding zu tun, deswegen will ich da jetzt nicht so tief einsteigen. Aber deswegen.
Weil ich da gerade erst zuletzt mit einem Freund drüber geredet habe, wie heißt das Buch? Risiko heißt das, glaube ich. Heißt das Risiko? Ich glaube, das heißt Risiko. Ist auch sehr gut, weil da geht es halt auch darum, dass wir halt immer glauben, wir könnten alles kalkulieren und kontrollieren und wüssten, warum alles irgendwie stattfindet. Und am Ende ist der Zufall in den Statistiken eigentlich immer, nicht immer, aber sehr, sehr viel öfter der Faktor, der alles so macht, wie es passiert am Ende. Ja, aber wir wollen die Leute nicht langweilen. Ich glaube, beide Bücher sind empfehlenswert. Guckt ja mal rein bei Amazon. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Gerne wieder ein Abo dalassen, Rezension schreiben bei iTunes und ja, Spotify abonnieren, alles Glocke an und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Social Media und so weiter. Freuen wir uns. Teilen den Kram. Nils, ich wünsche dir eine produktive Woche und hoffe, dass du bald wieder in die Garage kommst.
Tschüss.
Tschüssi.